Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge vom Packers Talk Germany. Wir spielen diese Woche in Chicago bei den Bears in der Woche 15. Heute mit dabei sind Markus.
Hallo, grüß euch.
Und Max.
Servus.
Und ich bin nach 2 Wochen Abstinenz auch wieder mit dabei, Nick. Und heute erzählen wir euch erst so ein bisschen was über das Falcons-Spiel vom Wochenende, was ja ein bisschen erfreulicher ausgegangen ist als die Spiele in den letzten Wochen. Dann reden wir mal über unsere Playoff-Chancen, wie das denn noch steht, schauen uns die Roster-Moves der letzten Woche an, blicken voraus auf das Spiel gegen die Bears und natürlich gibt es zum Ende noch unsere Bold Predictions wie jede Woche. Und zum Beginn möchte Max euch ein bisschen was Positives über das Falcons-Game erzählen.
Man muss immer mit dem Positiven anfangen. Deswegen würde ich auch mal mit einer Person anfangen, die ich finde, sehr gut gespielt hat, auch wenn die Zahlen vielleicht nicht so gut sind wie im Saisondurchschnitt, und zwar Aaron Jones. Der hat, ich glaube, im ersten Viertel hat er keinen Snap gekriegt. Und dann hat Joe Philbin aber gesagt, ich habe den Medienfuzzis, habe ich vorm Spiel gesagt, ich will dem 20 Touches geben und das mache ich jetzt auch. Und das hat er knallhart durchgezogen. Am Ende vom Spiel hatte Aaron Jones 17 Läufe und drei Receptions. Hat übrigens 3-mal den Ball nur zugeworfen bekommen, also hat er jedes Mal sicher gefangen. Und hatte dann am Ende 78 Yards und einen Touchdown. Für mich mal wieder eine überzeugende Leistung von ihm. Jamal Williams hat am Anfang angefangen, der hat auch 17 Yards gemacht noch, so als Powerrunner durch die Mitte. Fand ich auch gut, also generell, ich würde mal generell jetzt das Laufspiel loben. Joe Philbin hat gesagt, okay, ich probiere es jetzt einfach mal, ich setze jetzt mal aufs Laufspiel, was jetzt wirklich bei 20 Touches für den ersten Running Back, da gibt es Teams in der NFL, die machen das deutlich öfter, die geben auch 30 Mal den Ball an ihren Running Back, aber für die Packers war das schon ein deutliches Zeichen auch. Und Aaron Jones hat gezeigt, dass er es wieder drauf hat und dass wir ihn zu Recht die nächsten 3-4 Jahre noch sehr gerne bei uns haben in unserem Team.
Und Max übrigens, Devonta Adams soll man auch erwähnt haben, weil 7 Receptions, 81 Yards und ein Touchdown. Ja, meine Bold Prediction hat er zwar nicht geschafft, weil meine Bold Prediction letzte Woche war mit Marco zusammen, 150 Yards und 2 Touchdowns, die hat er nicht ganz geschafft, aber er hat 1 Touchdown und 81 Yards geschafft, ja. Nein, also Devonta Adams macht einfach in jeder Woche einfach einen, um diese Sprache jetzt nicht zu sprechen, es wäre nämlich unschön geworden, wenn ich das gesagt hätte, macht einfach immer einen Touchdown und das finde ich sehr schön. Also ja, gefällt mir gut.
Und gefällt mir genauso, auch super.
Genauso auch Randall Cobb hat ein paar Receptions gehabt. Ja. Jimmy Graham, fand ich, hatte ein paar High Passes nicht gefangen, die er fangen hätte können. Das fand ich irgendwie ein bisschen traurig, ehrlich gesagt.
Jimmy Graham ist jetzt auch so ein Spieler, über den man jetzt auch mal... wie viele Spiele sind jetzt rum? 14 oder so? Über die man auch... wir sind jetzt in Week 14, glaube ich. Egal.
13 Spiele haben wir gespielt aktuell.
Ah ja, 13 okay. Spiele, ja. Mit Bye Week dann. Ich finde, nach 13 Spielen kann man auch mal Jimmy Graham ordentlich kritisieren und sagen, dass diese Investition war bisher ein Fehlkauf und es war ein Grott, also der spielt katastrophal für das, was er verdient und für das auch, was vor der Saison geschrieben und erzählt wurde, was er die neue Wunderwaffe von Aaron Rodgers wird. Also, wenn er jetzt ein Hochspringer wäre und die Latte bei 2 Meter, dann ist er jetzt einfach mal knallhart einfach drunter durchgelaufen, ohne überhaupt nur hochzuspringen. So weit war der an den Zielen vorbei.
Ich muss aber dazu sagen, er spielt jetzt nicht schlecht, aber er spielt, wie du sagst, eben einfach nicht seinem Gehalt entsprechend. Wir zahlen ihm einfach viel zu viel dafür, dass er eigentlich diese High-Passes, diese Athletik, was er hat, an den Tag legt eigentlich, und diese Größe und diese Physikalität, also dieses Physische, was er an den Tag legt, weil er einfach groß und stark ist eigentlich und athletisch dazu ist, da ist er oft an High-Passen dran, auch wenn da jetzt eine Hand dazwischen ist vom Defender, dann muss er einfach zupacken. Dann nimmst du einfach beide Hände zusammen und holst dir den Ball runter. Absolut. Punkt aus, fertig. Absolut. Also auch wenn er immer bei Third Down oder beim vierten Versuch eben vor 2 Wochen, wenn er da gut gefangen hat teilweise, was ich auch gut fand, weil er quasi auch eine gute Slot-Anspielstation ist eigentlich von Rodgers, hat er da eigentlich, finde ich halt, habe ich letzte Woche stark kritisiert, finde ich, dass er diese ganzen High-Pässe und diese ganzen höheren Pässe quasi an ihn gehen, dafür hat man ihn ja geholt eigentlich, die sind einfach nicht angekommen. Die hat er einfach nicht gefangen. Und da hat er zu viele Drops. Und das hat man die ganze Saison über schon gesehen, dass er ab und zu einfach einen Drop hat und man sagt, hey komm Alter, den solltest du eigentlich haben. Da sagt man, okay, den akzeptiert man und dann passiert das aber im gleichen Spiel noch einmal. Und wo ich dann sage, okay, wenn das 2 oder 3 Mal in einem Spiel passiert, dann ist das nicht mehr so cool.
Wobei man da muss man zur Verteidigung von Jimmy Graham halt auch sagen, okay, er ist verletzt, er hat einen gebrochenen Daumen, da muss ich dann meine Meinung sagen zu den Trainern, in dem Moment diese Woche trifft es jetzt Joe Philbin, aber auch noch McCarthy in den letzten Wochen. Wenn jemand verletzt ist und kann den Ball nicht fangen, dann nimm ihn vom Feld. Robert Tonyan kann Bälle fangen, Lance Kendricks kann alles so ein bisschen und Mercedes Lewis kann ganz gut Bälle fangen und ziemlich gut blocken. Wir haben 3 gute Tight Ends, nimm Graham vom Feld.
Vor allem das mit Tonyan verstehe ich überhaupt nicht. Also wirklich, das geht mir nicht in den Kopf. Der fängt jeden Ball, den er in seine Richtung wirft. Jeden Ball fängt er sicher und macht noch ein paar Yards after Catch. Und der spielt einfach, das ist einfach ein zuverlässiger Tight End. Mehr, ich will doch gar nicht mehr. Ich brauche keinen Tight End, kein Rob Gronkowski von vor 3 Jahren, der 30 Yards tiefen Ball fängt und dann noch 70 Yards weit rennt für einen 100-Yard-Touchdown. Das brauche ich doch gar nicht. Mir reicht's doch, wenn der mal ein paar 3-Yard, 4-Yard-Pässe fängt, aus Third Downs ein wichtiges neues First Down macht und vielleicht ein oder zweimal im Spiel eine tiefe Route geht, die ein bisschen überraschend ist und wenn mit Glück dann Linebacker gegen sich hat, den er dann schlagen kann für einen Deep Ball. Aber mehr will ich doch gar nicht. Das ist doch alles, was ich will. Ich brauche doch keine riesige Leistung da, aber das ist was Robert Tonyan zum Beispiel wunderbar zeigt diese Saison. Und Jimmy Graham war nicht immer verletzt.
Aber da darf halt nicht, eben, das war ja, der ist jetzt seit 2 Wochen jetzt verletzt, oder? Glaube ich, seit 2 Wochen hat er einen gebrochenen Daumen jetzt. Ja.
Ja.
Oder? 2 oder 3 Wochen jetzt.
Wien ist gerade. Also er spielt jetzt, glaube ich, 2 Wochen mit dem gebrochenen Daumen.
Also er hat sich vor 3 Wochen, glaube ich, verletzt, wenn ich es richtig im Kopf
habe. Genau, vor 3 Wochen hat er sich verletzt, er spielt seit 2 Wochen mit dem gebrochenen Daumen, so ist es genau. Nein, aber ich denke einfach, da spielt der Faktor mit, man zahlt ihm so viel, deswegen will man ihn auch am Feld haben, weil er hat das Potenzial, um gut zu spielen. Aber dann reden halt viele wieder, ich lese es halt sehr oft in amerikanischen Foren, also auf amerikanischen Facebook-Gruppen und wie auch immer, auch teilweise in den deutschen, dass einfach die Chemistry nicht passt. Aber ich sage mal, wenn jemand so lange wie Jimmy Graham in der Liga ist, muss er eigentlich relativ schnell eine Chemistry aufbauen mit Rodgers. Und Rodgers ist ein guter Passer und bringt Bälle wirklich sehr gut an eigentlich, an den Mann, die was auch immer fangbar sind, eigentlich zu 90%, sage ich jetzt mal. Und das müsste der eigentlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach zupacken. Hände zusammen, puff, Ball, safen, runternehmen und danke.
Das ja, Rodgers da eben nicht. Da ist aber so, dass aktuell.
mach du erster.
Ja, Jimmy Graham wurde ja vor allem als Red Zone Target, so als Ersatz zu Jordy Nelson geholt. Da muss man halt ganz ehrlich sagen, er ist zwar nicht das Red Zone Target, so wie wir es erwartet haben, aber seine Präsenz und die Aufmerksamkeit, die Defender auf ihn legen müssen, die eröffnet es auch so ein bisschen für Davante Adams erst, dass er so viele Red Zone Targets bekommt und auch so viele Touchdowns machen kann. Wenn man jetzt einen Jimmy Graham nicht hätte und hätte zu Davante Adams dann jetzt in den schlimmsten Zeiten MVS, EQ und noch ein, keine Ahnung, Lance Kendricks zum Beispiel auf dem Feld, dann ist halt der Main Focus auf Davante Adams. Und dann kann der eben auch nicht mehr so einfach die Bälle fangen. Das heißt, allein dadurch, dass Graham da ist, nimmt er die Präsenz an. Und man muss es auch ganz ehrlich sagen, Aaron Rodgers hat jetzt den Rekord aufgestellt für die meisten Pässe ohne Interception. Das sieht man aber auch in seinem Spiel. Also Aaron Nagler zum Beispiel nennt das immer die 50-50 Balls. So Dinger einfach mal hoch in die Endzone oder so. So Dinger, die der Verteidiger nicht fangen kann, die Jimmy Graham runterpflücken kann oder auch nicht. Wenn er Pech hat, ist es eine Interception. Sowas wirft Aaron Rodgers diese Saison nicht. Nicht zu Jimmy Graham, nicht zu MVS, nicht zu EQ. Wenn er sowas wirft, dann zu Davante Adams. Das ist so ein Ding. Er wirft dadurch keine Interceptions, was toll ist, aber er wirft halt auch deutlich weniger Big Plays dadurch. Oder halt dann kriegt er eben bei Third Down mal nicht das einfache Third Down durch so ein 50-50-Ball zu Graham, wie es eigentlich gehofft war, dass Graham diese Auswirkung hat, sondern muss dann eben warten und dann wird er gesackt und so weiter und so weiter. Wir kennen
ja, aber das sehen wir ja beim Thema auch wieder, Nick, ganz kurz, weil das ist ja das, wenn er mal einen 50-50-Ball wirft zu Jimmy Graham, was wir ja gesehen haben letzte Woche zum Beispiel, das sind diese High Balls, von denen ich gesprochen habe. Das sind teilweise 50-50-Balls und da ist es einfach so, da muss er zupacken. Da muss er sich einfach durchsetzen, durch seine Größe, durch seine Statur eben, und durch seine Athletik auch, durch diese Größe, was er hat, eigentlich muss er da einfach zupacken, finde ich.
Der Kerl ist 2,50 Meter groß und 120 Kilo schwer.
2,50 Meter?
Mindestens, wenn nicht noch mehr.
Ich glaube sogar 3 Meter. Nein, aber ganz kurz noch, Devonta Adams, weil du gerade meinst, der ermöglicht ihm quasi die Plays von Devonta Adams, ja und nein, weil die meisten Plays zu Devonta Adams eigentlich in der Endzone sind 50-50-Balls, wo es eine Man-Coverage gibt oder wo es quasi nur eine Zone gibt und der Corner meistens in der Endzone macht so eine Man-to-Man-Coverage und da ist es meistens immer so, dass er damals einen Back-Shoulder-Fade oder irgend sowas macht oder einfach einen Broken-Play macht dann eben wie mit diesem Toe-Tap-Catch von Adams, war das letzte Woche oder vorletzte Woche, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Vorletzte Woche, okay, passt. Ja, mit diesem Toe-Tap-Catch, was ein Broken Play war eben. Ja, und das ist halt das, was natürlich den jungen Receivern komplett fehlt. Diese Chemistry, quasi dieses Play-Extension. Das geht bei Cobb, das geht bei Adams. Mit Graham gibt es da eben scheinbar noch immer ein bisschen Chemistry-Probleme, wo ich mir denke, okay, wenn Roger schon crambled und dann den Leuten zeigt, in die Richtung, dass dann halt nur Adams und Cobb halt mitgeht. Es ist halt letzte Woche Cobb wieder da, man hat gesehen, dass mit Cobb dann eben auch die Chemistry einfach da ist, weil er seit Jahren schon mit ihm spielt einfach.
Also das wenn haben wir doch bei, das haben wir doch bei Randall Cobb, hat man das doch auch gesehen. In Woche 1 hat es doch schon angefangen mit dem Touchdown, war das ein Touchdown? Oder auf jeden Fall mit dem Big Play von Randall Cobb, der da den Ball gefangen hat, nachdem Rodgers irgendwie heillos überfordert aus der Pocket rausgerannt ist und dann den Ball noch zu ihm geworfen hat. Und dann hat Randall Cobb die perfekte Route zu ihm gelaufen, hat den Ball gefangen und ist noch irgendwie 40 Yards downfield gerannt. Ich weiß nicht mehr, ob da ein Touchdown draußen stand.
Ja, das war der Touchdown in der ersten Woche gegen die Bears.
Genau, das war. Und dann sowas macht diese Saison. Also ich glaube, es liegt zum einen an den Receivern, also zum Beispiel an Jimmy Graham, wenn der die Bälle die ganze Zeit fallen lässt oder EQ, der zum Beispiel auch schon 2, 3, 4 Mal eine falsche Route gelaufen ist und dann durch fast Interceptions verursacht hätte und fast auch schon Pick 6 verursacht hätte. Genauso mit MVS. Und deswegen liegt es daran, dass die es zum einen noch nicht so richtig drauf haben, was sie natürlich in Wide Receiver im ersten Jahr, was will man von denen alles auch noch erwarten? Man kann schlecht von denen erwarten, dass sie jetzt ein Ex-Receiver Nummer 1 Receiver sein sollen. Das ist auch ein bisschen hochgegriffen, finde ich. Da muss man mal Piano ein bisschen abwarten, was die im zweiten Jahr leisten.
Ja, vor allem nicht von einem Fünftrunden-Pick. Also wenn ich jemanden an Stelle 10 oder sowas zum Beispiel im Draft hole, dann erwarte ich schon, dass der auch von Anfang an so ist, dass er mich weiterbringt und dass er von Anfang an im Starting-Lineup steht. Aber wenn ich jetzt irgendwie in der, ich glaube, 4., 5. und 6. Runde oder so die 3 Jungs genommen habe, Und die spielen eigentlich nur, weil sich 2 meiner 3 Starting-Receiver verletzt haben. Dann ist es halt, also mit Kumuro genau genommen sogar 3 Stück von den Leuten. Dann ist es halt einfach nur ärgerlich.
Und dadurch kommt natürlich auch das zustande, dass Aaron Rodgers denen nicht vertraut und diese 50-50-Bowls, oder wie er sie nennt, überhaupt gar nicht zustande kommen, weil er sie gar nicht wirft erst, weil er seinen Receivern einfach nicht vertraut. Das ist jetzt natürlich blöd, wie sich das so gegenseitig quasi hochschaukelt, dadurch, dass die nichts fangen und Rodgers denen dann weniger vertraut. Und wenn er dann mal wirft, die es dann teilweise vielleicht doch nicht fangen, halt, weil sie halt noch nicht so weit sind. Dadurch gibt es immer diese Probleme, diese Kommunikationsprobleme. Und was dadurch auch zustande kommt, dass Rodgers den Ball jetzt über 50 Mal irgendwie weggeworfen hat, diese Saison. Nee, doch, und ich glaube 53 Mal war es irgendwann im letzten Spiel. Und alle anderen Quarterbacks sind, ich glaube, es ist kein einziger über 30 von den anderen Quarterbacks in der NFL.
Eben, und deswegen hat er zum Beispiel auch diese nicht so gute Completion Rate diese Saison.
Genau. Das spielt da alles mit zusammen. Und das ist, wer jetzt wie viel dran schuld ist, darum geht es gar nicht. Aber es ist halt einfach ein Fakt, dass die Receiver teilweise nicht so weit sind. Bei den Rookies, da entschuldige ich es einfach dadurch, dass sie noch im ersten Jahr sind. Bei Jimmy Graham, Entschuldigung, aber Der ist ein Veteran, der ist erfahren, der kriegt so viel Geld gezahlt, bei dem erwarte ich, dass der sich innerhalb von ein paar Monaten auf eine neue Offense einstellen kann und dass der es dann irgendwie gebacken kriegt. Und zum anderen natürlich Aaron Rodgers, der diese Saison nicht so gut spielt. Woran das liegt, weiß ich nicht. Vielleicht am Anfang wegen der Verletzung und dann hat er vielleicht seinen Receiver nicht vertraut, aber das wird ja jetzt auch besser, haben wir jetzt auch im Spiel gegen die Falcons gesehen, um mal wieder auf unsere Review zurückzukommen. Haben wir auch im Spiel gegen die Falcons gesehen, der hat viel mehr kurze Pässe geworfen. Er hat viel mehr auch Aaron Jones einen Ball gegeben, um dass der laufen kann. Und das ist was mit den Sieg mit ausgemacht hat, dass Rodgers mal gesagt hat, okay, ich versuche jetzt nicht hier 7-Step-Drop und dann irgendwie ein 80-Yard-Pass durch die Luft, wo die Chancen 5% sind, dass da irgendwas draus entsteht, sondern er hat halt gesagt, okay, ich arbeite mich jetzt langsam vor, es reichen bei jedem Play 3,3 Yards im Schnitt und dann kriege ich, oder 3,4 und dann kriege ich ein neues First Down nach 3 Versuchen, ganz einfach. Es müssen nicht immer 15 oder 20 Yards sein, es reicht auch locker mal 3,4 Yards im Schnitt. Und Aaron Jones hat dieses Spiel immer noch 4,6 Yards im Schnitt gehabt. Ganz einfach. Football kann einfach sein.
Stimme ich dir zu, Aaron Jones ist einfach, man muss ihn einfach laufen lassen und dann macht er schon seine Yards. Ja. Wobei auch Jamal Williams 4,25 Yards pro Lauf hat bei 4 Versuchen und in der Passverteidigung gar nicht so schlecht war. Von daher, also auch Jamal Williams war nicht schlecht im Backfield. Meiner Meinung nach immer noch kein Aaron Jones.
Ja. Er profitiert ja von Aaron Jones. Williams profitiert jetzt von Aaron Jones, dass er jetzt Starter ist, weil dadurch eben, wenn er dann Jamal Williams mal am Feld steht, denkt man halt dann eher, okay, das wird jetzt ein Pass eben und dann kann man die Defense damit ein bisschen foppen quasi und der Defense stellt sich dann mehr auf Pass ein, lässt sich ein bisschen nach hinten droppen eben, verteidigt dann quasi eben die First-Down-Markierung mehr eben, geht mehr auf die Line quasi, also auf die First-Down-Markierung eben zum Verteidigen. Und dadurch eben hat dann Jamal Williams natürlich eben auch mehr Platz wieder zum Laufen. Also er profitiert eigentlich nur durch Aaron Jones. Das heißt, Jamal Williams ist, wenn er am Feld ist, produktiver jetzt durch Aaron Jones.
Und noch was, Jamal Williams, den muss ich nochmal in einer anderen Sache loben. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt auf Twitter von Ben Fennell. Der schreibt für The Athletic, macht er immer diese Film-Review. Also der schaut sich halt immer Filme an und sucht die spannendsten Szenen raus. Und zum Beispiel ein Play, wo in der T-Formation heißt es, glaube ich, also wo Rodgers in der Mitte steht und links von ihm ein Running Back und rechts von ihm ein Running Back. Heißt doch T-Formation, oder?
Bin ich jetzt gerade überfragt?
Glaube schon. Auf jeden Fall, der Ball wird zu Rodgers gesnappt, logischerweise. Der übergibt ihn rechts an Aaron Jones und auf der linken Seite, also die Line blockt halt was frei für links vom Center, also in der A-Gap. Und Jamal Williams startet durch und blockt genial frei. Und Aaron Jones geht links vorbei an Jamal Williams und holt ein neues First Down. Richtig gut gemacht. Super gemacht von Jamal Williams. Muss ich ihn auch nochmal loben. Run Blocking. Das hat er diese Saison auch noch nicht oft gemacht, weil es standen diese Saison, ich weiß nicht, ich glaube, das kann man einer Hand sogar abzählen, wie oft zwei Running Backs gleichzeitig bei uns auf dem Feld standen.
Naja, wenn wir mit Fullback gespielt haben, dann, also so ein Pseudo-Fullback quasi.
Du meinst dann mit Kendricks?
Ja, genau, dann spielen wir ja in der Regel mit Lance Kendricks, der halt den Fullback-Vorblocker gemacht hat.
Also ja, aber das war ja nur bei Goal-Line-Situations. Das war ja
genau, also ich glaube fast, dass, ich glaube, Ben Fennell hat in dem Video, das du angesprochen hast, sogar auch eine Szene gehabt, wo Lance Kendricks in der eigenen Hälfte noch Vorblocker war.
Du meinst jetzt aus diesem Spiel, aus dem aktuellen Spiel?
Nee, in dem Video, was du gerade angesprochen hast von Ben Fennell, da war auch noch eine andere Szene drin, wo, also hinten dran nach der anderen Szene, war noch eine Szene, wo auch Kendricks vorgeblockt hat. Direkt nach dieser T-Formation, die du erklärt hast. Aber jedenfalls...
was du meinst, Swing-T-Formation, Entschuldigung, weil die T-Formation ist quasi mit 3 Running Backs hinten, also Fullback 2 Running Backs oder halt 3 Running Backs und die Wing-T-Formation ist die mit 2 mit 2 Running Backs dahinter oder Fullback Running Back.
Ich habe gerade mal geguckt, Ben Fennell bezeichnet es als Split Gun Formation. Also Rodgers in der Gun und dann Split ein Running Back links, einen rechts. Aber ist ja am Ende auch egal, wie man es bezeichnet. Also am Ende kommt es darauf an, was ich jetzt sagen wollte. Also wir haben bisher ja immer mit Kendricks gespielt, wenn wir mit einem zweiten Spieler im Backfield hatten quasi, mit einem dritten, Rodgers, Jones und noch ein Spieler. Und wir haben, glaube ich, also es ist so das erste Mal, dass ich überhaupt wahrgenommen habe, dass wir mit 2 echten Running Backs, also mit Williams und Jones zusammen im Backfield stehen. Und das hat mir auch gut gefallen. Also das ist so eine der Sachen, die als Innovation gekommen sind, seit Joe Philbin Head Coach ist und nicht mehr Mike McCarthy. Das fand ich, war so eins von wenigen positiven Dingen an dem, was Joe Philbin gemacht hat, die ich gesehen habe.
Aber sollten
warum
wir
fandest du nicht gut? Fandest du die Leistung
von
Philbin nicht gut?
Nee, also ich fand das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es nicht besser als die Wochen davor. Die Defense schon. War schlechter, Aaron Rodgers hat die Pässe angebracht.
Die Defense war doch nicht schlechter.
Aber sowas von. Die Defense hat...
Als gegen die Cardinals?
Ja, definitiv.
Ja, ja okay. Also ich meine, du musst natürlich auch berücksichtigen, dass welcher Quarterback da dir gegenübersteht und welche Wide Receiver, ne? Also wenn man
ich meine, die Falcons Defense war schlechter.
Die Falcons Defense war schlechter als die Cardinals Defense.
Ich spreche nicht von unserer Defense.
Ja, die Falcons Defense ist ja auch einer der schlechtesten der Liga.
Genau, also ja. auf unsere Defense wollte ich gleich nochmal kommen. Ich spreche jetzt von der Falcons Defense. Die war meiner Meinung nach schlechter als die von den Cardinals. Dazu hat Aaron Rodgers die Bälle angebracht. Und das sind diese zwei Dinge, die meiner Meinung nach den hauptsächlichen Erfolg gebracht haben. Und dazu hat halt auch einfach so das Offensive Play von den Falcons gefühlt erst im letzten Quarter gezündet, so wie es sonst eigentlich bei uns ist. Also, dass dann Aaron Rodgers in den letzten 10 Minuten nochmal 2 bis 3 Touchdowns raushaut oder so. Aber das hat bei uns nicht gereicht und hat dann glücklicherweise jetzt gegen uns auch nicht gereicht. Aber ich fand insgesamt... Insgesamt habe ich vom Playcalling und von den komischen Entscheidungen während des Spiels so ein Ding wie ein Lauf bei 2. und lang oder so Sachen. Oder auch bei 3. und lang so ein Lauf, wo ich mir dann halt denke, nee, also mach's doch nicht. Probier's doch einfach. Also es gab so viele Dinge, die mich einfach nur an McCarthy erinnert haben, wo sich nichts geändert hat. Und wie gesagt, jetzt die 2 Running Backs in der Split-Gun-Formation, waren was Neues, was ich so noch nicht gesehen habe, und das fand ich schön zu sehen. Dann habe ich gesagt, ich wollte die Defense nochmal loben. Ganz besonders, ich meine, ich bin der schon die ganze Saison ihn so ein bisschen verteidigt, aber jetzt hat er auch endlich mal einen Sack wieder abgeliefert, Clay Matthews. Er muss sich den Sack so ein bisschen mit Kenny Clark teilen, meiner Meinung nach, weil Clark hat Matt Ryan da ein bisschen rausgetrieben, sodass Matthews zum Sack gekommen ist, aber war ein schönes Ding. Und dann gibt es noch einen Team-Sack. Der Pick 6 von Bashaud Breeland war wunderbar. Dann hat er noch den Fumble recovered, den Tony Brown, der junge Cornerback, ausgelöst hat. Also Bashaud Breeland hat auch ein richtig schönes Spiel gemacht und hat sich meiner Meinung nach sehr empfohlen, dass er nächstes Jahr bei uns weiterspielt. Und allgemein hat mir die Defense doch nach einem echt kritischen Spiel gegen die Cardinals vergleichsweise gut gefallen. Der Einzige, der dieses Spiel mir nicht ganz gut gefallen hat, war Jair Alexander. Aber da muss man halt auch sagen, er hat gegen Julio Jones gespielt. Das ist halt auch einfach eine Wucht.
Er ist ein Rookie und er hat gegen einen der besten Receiver. Und er hat, schauen wir uns mal an, er hat wirklich viel Zeit in Man-Coverage 1:1 gegen den gespielt. Und dafür hat er, finde ich, also ein gutes Spiel gemacht.
Also er hat halt mehr Pässe zugelassen, aber wie gesagt, er spielt gegen einen der besten Receiver der NFL als Rookie, one-on-one, und dann ist es auch, klar, es ist nicht schön, aber wenn für diese Situation hat er es immer noch gut gemacht, aber es war halt nicht so eine herausragende Leistung wie die letzten Wochen, wo man wirklich gesagt hat, dass Jair Alexander Top-Spieler wie ein Adam Thielen oder so über weite Teile des Spiels einfach komplett aus dem Spiel genommen hat. So krass war es jetzt halt leider nicht.
Oder bei den Rams zum Beispiel 5 Best Defenders gegen Brandon Cooks.
Auch Weltklasse. Genau, also genau sowas zum Beispiel. Also Brandon Cooks hat in dem Spiel gar keine Schnitte gesehen. Der hat glaube ich, zwei Pässe wirklich richtig krass gefangen. Und die waren aber auch nicht verteidigbar. Und ansonsten hat er ja so gefühlt nichts gemacht. Und so krass war es gegen Julio Jones halt nicht. Aber, wie gesagt, Julio Jones und Brandon Cooks sind halt auch nochmal 2 Ligen an Spielern.
Weil Julio Jones ist einfach auch einfach die Größe. Weil wenn du bei einem Julio Jones einen 50-50-Ball, wenn wir wieder einen 50-50-Ball jetzt wären, hinschmeißt, überhaupt Matt Ryan weiß, dass das funktioniert, Julio Jones ist dann einfach diese Maschine und holt diesen Ball auch runter. und hat einfach diese, ist ein verdammt guter Rootrunner eben, hat auch einen guten Speed eigentlich, ist eben ein guter Jumpballer auch, finde ich, eben Julio Jones, und ist verdammt schwer, so jemanden zu verteidigen. Also ich muss Jair Alexander das auch eben ein bisschen in Schutz nehmen, weil er hat trotzdem nicht schlecht gespielt. Er war immer dran an ihm, aber er ist halt noch ein Rookie. Und vielleicht hat ihm da einfach auch die Größe gefehlt ein bisschen, um ihn gut zu verteidigen. Weil Julio Jones ist schon ein bisschen größer als Jair Alexander, darf man auch nicht vergessen. Das wollte ich nur zu dem sagen.
Ja, wie gesagt, du hast ja recht. Also er hat kein schlechtes Spiel gemacht, er war einfach nur nicht so dominant wie die letzten Spiele, weil er halt gegen einen Top-Gegner gespielt hat. Aber ich denke, wir haben insgesamt, was man noch erwähnen kann, ist, dass Jair Alexander auch, was auch so ein bisschen in meine negative Leistung reinzieht, durfte endlich mal Punts returnen und hat auch einen Punt direkt fallen gelassen, aber er hat ihn zurückerobert. Im Gegensatz zu so einigen anderen. Also er hat ihn sich selbst wieder geschnappt. Das war positiv zu erwähnen. Trotzdem gehe ich mal davon aus, und soweit ich das mitbekommen habe, gehen auch die US-Kollegen davon aus, dass Jair Alexander jetzt diese Woche erstmal nicht mehr Punts returnen wird. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, das Spiel soweit ganz gut zusammengefasst und haben inhaltlich soweit alles abgeklappert. Und dann würden wir mal auf den nächsten Tagesordnungspunkt in Anführungszeichen schauen, und zwar.
Aber ganz kurz noch dazu, ich will noch wieder mal so wie immer Blake Martinez ganz kurz noch in den Raum werfen, weil der ist einfach jeden Spieltag immer präsent. Punkt. So, wollte ich nur kurz als abschließenden Satz sagen, sorry.
Ja, passt. Ja, das ist, den habe ich jetzt jede Woche immer wieder genannt, deswegen hört man irgendwann auf, ihn nochmal zu nennen. Gehen wir weiter. Und zwar wollten wir ein bisschen über die Playoff-Chancen reden. Und da darf der Max mal anfangen und uns erzählen, was alles passieren muss, damit wir die Playoffs noch packen. Wem müssen wir diese Woche die Daumen drücken?
Es ist einfach, also die Sache an sich ist relativ einfach. Wir müssen schauen, dass alle Teams vor uns verlieren und wir gewinnen. Das ist jetzt mal die Grundlagen. Folgendermaßen ist es, dass es sind ein paar Teams, sind jetzt in der Tabelle noch vor uns. Wenn man sich das mal anschaut, das aktuelle Playoff-Picture in der NFC, dann ist es so, dass klar die Saints und die Rams sind vor uns, die Bears, die Cowboys, um die geht es nicht mehr. Es geht um die Seahawks, die Vikings, die Panthers, Eagles, Redskins und dann wir. Die Seahawks sind quasi durch mit 8-5 und dann wird es spannend. Die Vikings haben einen Rekord von 6-6-1. Das ist ein Spiel besser als wir. Allerdings haben die zweimal den Tiebreaker gegen uns gewonnen. Das heißt, wir müssen quasi zweimal mehr gewinnen als die. Das heißt, die Vikings müssen noch zwei Spiele verlieren. Die spielen einmal diese Woche zum Beispiel gegen die Dolphins, die gerade gegen die Patriots gewonnen haben und ich glaube, da ganz gut motiviert sind. Und die Vikings sind gerade ich würde es mal behaupten, ich habe es auf Twitter so genannt, auf dem absteigenden Ast. Die haben ihren Offensive Coordinator gefeuert. Ich weiß nicht, ob das hilft, weil ich glaube, es lag nicht am Offensive Coordinator, sondern es lag an einer beschissenen O-Line und an einem Quarterback, der zeigt, dass er eben keine 83, 89 oder wie viel 140 Millionen wert ist. sondern der zeigt jetzt einfach mal, dass er halt gegen Ende der Saison doch nichts kann, so wie er die letzten 5 Jahre gezeigt hat, dass er am Ende der Saison nichts kann. Das ist jetzt nichts Besonderes. Dann kommen die Panthers. Die müssen nochmal verlieren, weil die sind ein Spiel besser als wir. Quasi ein halbes Spiel besser als wir. Die Eagles sind ein halbes Spiel besser als wir und die Redskins sind ein halbes Spiel besser als wir. Gegen wen spielen die Gegner von uns? Da kommt es jetzt nämlich drauf an. Und zwar spielen die Dolphins gegen die Vikings, wie erwähnt. Die Jaguars 4-9 gegen die Redskins. Ich würde mal behaupten, dass die Redskins dieses Spiel gewinnen können. Allerdings haben sie danach noch zwei weitere Spiele. Und eins von den beiden werden sie vermutlich verlieren. Die Eagles, die treffen auf
als
die Rams.
Als Jaguars-Fan muss ich, also das ist ja so ein bisschen...
Du bist schon Packers-Fan, oder?
Die Jaguars und die Ravens sind ja beide so ein bisschen meine zweite Liebe nebenbei, weil ich Defensive Football eigentlich ziemlich geil finde. Auch wenn ich Packers-Fan bin. Muss ich ganz ehrlich sagen, die Jaguars haben diese Saison viel Scheiße gebaut. Die Jaguars spielen mit dem zweiten Quarterback, mit Cody Kessler, der meiner Meinung nach sogar von Blake Bortles noch ein riesen Downgrade ist. Und trotzdem bin ich mir sicher, dass die Jaguars Defense die Redskins sowas von auseinandernehmen wird. Da brauchen wir uns gar keine Sorgen zu machen. Die Redskins werden definitiv noch ein Spiel verlieren.
Alles klar. Das okay. glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch, dass die Redskins noch ein Spiel verlieren. Dann wären wir ja schon vorbei. Die Eagles treffen auf die LA Rams.
Die Eagles und die Eagles Defense. Spielen und die Eagles spielen mit Nick Foles, weil Carson Wentz eine
Rückenverletzung hat. Genau, der hat sich da irgendwas gezerrt oder gebrochen oder gezogen oder keine Ahnung was.
Und Nick Foles hat die ersten zwei Spiele der Eagles ja komplett verkackt.
So kann man das sagen, ja.
Um das auch nochmal zu erwähnen. Weil da hat er Carson Wentz noch nicht gespielt, die ersten zwei Spiele. Erst ab der dritten Woche war Carson Wentz als Starter dabei, weil er noch verletzt war. Also die Verletzung vom letzten Jahr noch eben, warum er nicht bei der Super Bowl gespielt hat, ja, war das sogar noch. Da hat er sich noch erholt davon und deswegen hat er erst in der dritten Woche gespielt, Carson Wentz. Und die ersten zwei Wochen waren ja katastrophal von Nick Foles.
Das heißt, die Rams, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Rams das Spiel gewinnen werden. Dann, vor allem, weil sie gerade auf ihrer Niederlage noch, von ihrer Niederlage nach gerade noch ein bisschen enttäuscht sind und sie auf jeden Fall diesen Number One Seed in der NFC wollen. Gleiches gilt übrigens auch für die Saints, die auch einen Rekord von 11-2 haben, genauso wie die Rams. Das heißt, das Gute für uns ist wirklich, es geht für die Rams und für die Saints noch um was. Und zwar geht es um den Homefield Advantage. Und da werden die ihre Starter werden sie nicht 3 Wochen lang auf die Bank setzen, weil die haben noch was, um das sie spielen. Genauso, die Saints müssen gewinnen gegen die Panthers und damit wären wir an denen schon vorbei.
Ganz und einfach. Die Saints spielen sogar zweimal gegen die Panthers. Das heißt, die Panthers haben 2 mögliche Niederlagen gegen die Saints noch in ihrer Absolut. Reihe stehen.
Einmal zu Hause, die Saints zu Hause gegen die Panthers. Also wenn sie das nicht gewinnen, also die Saints gewinnen ganz sicher beide Spiele. Lege ich mich jetzt sogar schon fest. Auf jeden Fall, wenn die Saints gewinnen, die Rams gewinnen und die Jaguars gewinnen, genauso wie die Dolphins und wir, das ist jetzt viel Theorie, aber das ist jetzt alles definitiv im Bereich des Möglichen. Ich würde sogar fast sagen, dass unser eigenes Spiel das mit Abstand schwerste ist. Wenn diese 5 Sachen eintreten, dann sind wir auf Platz Nummer 7 in der NFC und die ersten 6 kommen in die Playoffs. Das heißt, es müssen nur noch die Vikings einmal verlieren und dann war es das. Und wir sind in den Playoffs.
Und wir müssten die letzten und die nächsten 2 auch noch gewinnen. Das darfst du nicht vergessen zu sagen.
Ja, wir sollten vielleicht nicht gegen die Jets und nicht gegen die Lions verlieren. Ja, das stimmt natürlich.
Ja. Und die Vikings spielen nach den Dolphins jetzt, spielen sie noch gegen die Lions, wo ich auch davon ausgehe, dass es eigentlich ein Sieg für die Vikings sein müsste, leider. Ja. Aber sie spielen am letzten Spieltag nochmal gegen die Bears. Das ist auch für die Bears ein Division-Duell. Und da wollen auch die Bears einen möglichst guten Seed für sich selbst haben. Die und wollen natürlich auch die Vikings platt machen. Und da ist halt wieder, wie auch bei uns jetzt gegen die Bears, Max hat gerade gesagt, dass wir mit den Bears so das schwerste Spiel an der Aufgabe haben. Genauso werden die Vikings am 17. Spieltag gegen die Bears ein sehr schweres Spiel haben. Und dementsprechend ist es durchaus auch machbar, dass die Vikings 2 Spiele verlieren.
Sagen wir es mal so. Die Bears können sich im letzten Spiel quasi aussuchen, also wenn das jetzt alles eintritt, können sich die Bears im letzten Spiel aussuchen, ob sie lieber gegen uns spielen wollen, in den Playoffs irgendwann, oder ob sie lieber gegen die Vikings spielen wollen. Und vielleicht machen sie es dann so. Aber
sie können sich nicht aussuchen irgendwann in den Playoffs, sondern ich glaube sogar, dass sie sich sehr wahrscheinlich sogar aussuchen können, am ersten Playoff-Spieltag,
ja,
ob sie nochmal gegen die Vikings spielen oder gegen uns.
Ja,
also ich bin den Playoff-Rechner vorher mal durchgegangen. Wenn ich davon, das Einzige, was feststeht, waren für mich 3 Packers-Siege, wenn die Packers 3-mal gewinnen. Alles andere habe ich so getippt, wie ich es glaube. Mit einem Sieg von den Bears am letzten Spieltag sind wir in den Playoffs. Mit einem Sieg von den Vikings am letzten Spieltag sind die in den Playoffs. Und egal, ob die Bears oder die Vikings gewinnen, das erste Spiel für die Bears sind entweder Vikings oder Packers.
Eine andere Möglichkeit übrigens, dass die, fällt mir gerade auf, also eine andere Möglichkeit, außer dass die Vikings 2 Spiele verlieren, ist, dass die Seahawks 3 Spiele verlieren, die restlichen 3, halte ich jetzt mal für nicht sehr wahrscheinlich, weil sie spielen diese Woche gegen die 49ers. Ein anderer Punkt aber, was ich jetzt noch sagen wollte, und zwar, wenn wir diese Woche gegen die Bears gewinnen, dann haben die eine Niederlage mehr. Wovon ich ausgehe, ist, dass die Cowboys gegen die Colts gewinnen. Und die sind dann genauso gut wie die Bears. Das heißt, es geht für die Bears auch noch darum, sich den Nummer 3 Seed in der NFC zu sichern. Das heißt, die werden vermutlich im letzten Spiel gegen die Vikings ihre Starter nicht auf die Bank setzen, sondern spielen lassen. Also, um es mal ganz kurz zusammenzufassen, das ist viel, wenn, könnte, wäre, hätte, sollte sein. Aber also, was jetzt am wichtigsten ist, diese Woche, wir gewinnen gegen die Bears. Das ist natürlich klar, das ist jetzt kein großes Wunder. Und die Vikings verlieren gegen die Dolphins. Alles andere kann sich noch irgendwie später auch noch ergeben. Aber das sind wirklich die zwei elementar wichtigen Sachen, die passieren müssen. Die Dolphins sollten auf jeden Fall gewinnen gegen die Vikings. Und wir müssen logischerweise gegen die Bears gewinnen.
Darf ich da jetzt mal ganz kurz einhaken?
Ja.
Ihr fallt mir jetzt beide voll ins Knack eigentlich, weil ich letzte Woche mit Marco geredet habe und wir haben gesagt Playoffs und ich habe gesagt zu den Leuten, vergesst das einfach, na, es hat eh keinen Sinn und hin und her und jetzt erzählst du da gerade 5 Minuten oder 10 Minuten lang über wie, wo, was passieren könnte und ich muss ehrlich sagen, ich bin ausgestiegen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Hörer, aber ich bin ausgestiegen, keine Ahnung. Dort muss da, der, dann, irgendwann, bei mir raucht es nur mehr, also
ist auch egal. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass wir nicht tanken. Wir nehmen nicht die Draft-Position, sondern wir geben Gas. Wir versuchen, alle 3 zu gewinnen. Und dann ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir die Playoffs noch machen, wenn wir ab jetzt alles gewinnen. Fertig. Genau. Das ist so das Fazit, was man daraus mitnehmen kann, denke ich.
Also, wenn wir in die Playoffs kommen wollen, müssen wir gegen die Bears gewinnen. Das ist jetzt die kurze Zusammenfassung für alle, die jetzt mal kurz zwischendurch ausgestiegen sind.
So, dann okay, kommen wir auch schon ein bisschen weiter. Dann kommen wir auch schon ein bisschen weiter und zwar schauen wir mal, was im Roster diese Woche so passiert ist. Und zwar ist eine Sache passiert, die ist sogar schon vor dem Wochenendspiel passiert und zwar wurde Raven Green auf IR gepackt und dafür hat man Adam Pankey in den Active Roster gesigned. Der hat ja letzte Woche schon eine Gehaltserhöhung bekommen, weil ein anderes Team den wegschnappen wollte. Jetzt ist er sogar bei uns im Active Roster und könnte theoretisch spielen. Was gar nicht so unwahrscheinlich ist, wenn man sich anschaut, wer so alles verletzt ist jetzt. Kommen wir gleich noch drauf.
Durch das eben ja auch der nächste, wenn du es gleich erwähnen wirst, wahrscheinlich auch auf der IR ist nämlich.
Genau, Byron Bell, Guard, wurde auch auf IR gesetzt. Dafür haben wir uns Nico Siragusa vom Practice Squad der Ravens geholt. Ist ein 2017er Viertrunden-Pick. War in der ersten Saison lange verletzt und ist seitdem bei den Ravens im Practice Squad und hat noch nicht so richtig Anschluss gefunden. Den mochten aber 2017 schon so ein paar Leute im Draft, die Packers scheinbar auch, weil so richtig was gesehen hat man von ihm eigentlich nicht seitdem. Und auch im Ravens Practice Squad gibt es jetzt nicht so Möglichkeiten, ihn zu scouten. Von daher wird man ihn früher gemocht haben und dachte sich jetzt, hey, wir kriegen jetzt diesen Platz frei. Dann lass uns doch den Ravens einen guten Spieler wegnehmen und wenn wir Glück haben, können wir ihn resignen fürs nächste Jahr und dann können wir in der Offseason mal schauen, was wir mit dem Spieler machen. Ich denke, das ist so der Plan dahinter.
Das ist ein Plan übrigens, der unter Ted Thompson niemals passiert wäre. Der hätte jetzt nämlich gesagt, oh gut, die Saison, ja, ist in Ordnung, vielleicht schaffen wir die Playoffs, vielleicht auch nicht. Aber was jetzt wichtig ist, ist, dass mir die Jungs, die ich vor 3 Jahren von der Straße geholt habe, irgendwie als undrafted Free Agent verpflichtet habe, dass wir jetzt die mindestens noch ein weiteres Jahr in unserem Practice Squad durch die Gegend schleppen und in unserem Kader.
Oh, ich höre da ein Ted Thompson-Hasser.
So ist es nicht, so ist es wirklich nicht. Aber diese Unfähigkeit, sobald die Saison angefangen hat, nee, stimmt nicht, sobald der Draft rum war, diese Unfähigkeit, irgendwelche Art von Spielern zu verpflichten oder Spieler zu scouten,
hey, das stimmt die älter nicht. Nach sind als 15 dem Draft, Jahre. Nach dem Draft wurden noch 2 Wochen lang undrafted Free Agents eingesammelt. Entschuldigung. Der hat nicht mit dem Draft aufgehört. Ja, erst 2 Wochen später.
Aber auf jeden Fall vor Free Agency hat er grundsätzlich das Arbeiten eingestellt und hat sich in sein Zimmerchen verkrochen und hat College Tape von irgendwelchen drittklassigen 12-Jährigen angeguckt, damit er die in 10 Jahren als undrafted Free Agents verpflichten kann.
Also du meintest ja eigentlich jetzt damit, er hat keine Big Signings gemacht, also er hat keine großen Spieler geholt.
Er hat auch keine kleinen Spieler geholt irgendwie.
Ja, er hat gar nichts geholt. Er hat einfach nichts gemacht.
Das war das, was ich gemeint habe. So eine Art.
Aber was man ihm sagen muss, Charles Woodson hat er damals geholt.
Ja, das stimmt natürlich.
Das war das Einzige, was wirklich ja, erwähnenswert ist. Stimmt. Vielleicht Charles Woodson hat er damals geholt. Also das war, glaube ich, einer seiner besten Moves, die er je gemacht hat.
Aber er hat sich halt, das, was ich jetzt an ihm wirklich jetzt gerade kritisieren wollte, ist, dass er sich während der Saison nicht mit den Rostern von anderen Teams beschäftigt hat. Das heißt, er hat nicht geguckt, was haben andere Teams für Spieler auf ihrem Practice-Squad, wie zum Beispiel jetzt irgendein Spieler von den Ravens, den vorher keine Sau in Green Bay kannte, also zum Beispiel auch unter uns hier keiner kannte und niemals davon gehört hat.
Also ich kannte ihn, aber ich habe vorher schon offenbart, ich mag auch die Ravens, von daher habe ich da vielleicht eine Special-Beziehung hin.
Entschuldigung. Okay, ich habe ihn aber, nicht aber gekannt.
Aber man darf auch nicht vergessen, dass unser jetziger GM, weil wir sind jetzt in der Zukunft, Ted Thompson ist Vergangenheit, schön da ein bisschen abzuschweifen, aber Brian Gutekunst ist jetzt da und Brian Gutekunst, zu dem will ich kurz was sagen, war ja in dem Scouting von Ted Thompson, also hat ihn ja Brian Gutekunst vielleicht schon auf sein Radar gehabt, hat ihn Ted Thompson sogar vorgeschlagen und Ted Thompson hat einfach gesagt, nee, will ich nicht. Aber Gutekunst hatte ihm am Radar drauf, weil er im Scouting-Team vorher war und jetzt ist er im GM und jetzt hat er die Entscheidungsmacht, hat er gesagt, hey, pass auf Leute, wieso holen wir uns den nicht? Den hatte ich letztes Jahr auf dem Zettel und jetzt könnten wir uns ihn holen eigentlich.
Ja, das finde ich jetzt aber auch nicht schlecht, weil Ted Thompson sitzt jetzt immer noch in diesem Draft-Raum drin und Scouting-Raum drin und kann jetzt immer noch College-Tape anschauen und kann Brian Gutekunst immer noch sagen, hey, guck dir den mal an, der hat vielleicht was drauf. Das finde ich ehrlich gesagt sehr gut. Ich glaube, das ist auch das, was Ted Thompson jetzt will. Der will jetzt keinen Bock mehr auf diesen mit dem ganzen Stress sein mit dem ganzen Spieler sein und sowas.
Ganz
der
hockt kurz,
sich
Max.
Jetzt ganz gechillt in seinen Raum rein.
Ted Thompson hat doch nur irgendeinen neuen Titel bekommen, der gar nichts aussagt. Den hat es ja gar nicht gegeben davor, diesen Titel, glaube ich, oder diese Bezeichnung. Ich habe das gar nicht im Kopf auswendig. Den hat man ja quasi erstellt, diesen Titel, und Ted Thompson einfach nicht zu kündigen, sondern okay, danke für deine Dienste. Du machst jetzt quasi, du musst dich mit anderen Aufgaben jetzt beschäftigen, du bist jetzt nicht mehr GM, arbeitest jetzt unter dem neuen GM und ja, wir wollen dich halt nicht gehen lassen, weil wir dir halt auch sehr viel dankbar sind, weil wir haben mit dir den Super Bowl geholt und mit Mike McCarthy und mit Charles Woodson, den du damals geholt hast und bla 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 und ja, also ich glaube, man wollte einfach ihm quasi
nicht kündigen.
Naja.
Man wollte, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll jetzt da. War das vielleicht wegen Sympathie oder wegen internen, was auch immer.
Ich glaube, naja, egal, aber ich glaube auf jeden Fall, dass er trotzdem noch hilfreich sein kann, weil er ein guter Scout ist.
Genau, also an sich halte ich ihn auch für einen guten Scout, aber ist ja auch gar nicht so Thema jetzt gerade. Wir können aber, wenn wir schon bei Charles Woodson waren und bei Free Agent Signings, können wir jetzt quasi zu einem anderen Defensive Back kommen, über den wir heute auch schon gesprochen haben.
Und zwar Überleitung.
Überleitung des Todes. Kommen wir zum Injury Report. Und zwar steht Beshaud Breeland, unser 2-Turnover-Man und Pick-6-Man aus dem letzten Spiel, steht auf dem Injury Report mit einer Knöchelverletzung. Groin ist eine Leiste, Entschuldigung. Mit einer Leistenverletzung und not injury related. Also man weiß nicht wieso, was das genau ist.
Doch.
Ob die Leistenverletzung wirklich so schlimm ist. Weiß man, was das genau ist?
Ja.
Okay, jedenfalls hat er am Mittwoch gefehlt, weil, Max, du darfst?
Ja, folgendes, also hat er auch auf Twitter gepostet, habe ich mitbekommen. Und zwar, also er war einfach nicht im Training anwesend, weil zu Hause bei ihm ist ich weiß nicht genau, ob sein Bruder oder ein guter Freund von ihm ist gestorben. Bei einem Autounfall und deswegen war er da nicht im Training.
Ah, okay. Das ist, denke ich, verständlich.
Genau.
Trotzdem weiß man jetzt halt nicht, ob die Leistenverletzung so schlimm ist, dass er eventuell auch deshalb nicht trainiert hätte. Also vielleicht hätte er sowieso nicht trainiert und dann ist es deshalb gewesen. Weiß man nicht. Der Injury Report für Donnerstag ist jetzt noch nicht draußen. Wir nehmen Donnerstagabend auf. Dann steht Brian Bulaga mit einer Knieverletzung auf dem Injury Report, hat auch nicht trainiert am Mittwoch. Da wird davon ausgegangen, dass er wahrscheinlich nicht spielt am Wochenende. Der wohl schlimmste Spieler, der auf dem Injury Report steht, ist Kenny Clark, der mit einer Ellbogenverletzung nicht trainiert hat. Wobei ich davon ausgehe, dass der Junge sich durchbeißt, weil wir haben schon zwei unserer Starting D-Linemen verloren. Und wenn wir Kenny Clark jetzt auch noch verlieren, dann können wir eigentlich komplett aufhören, Defense zu spielen. Von daher vermute ich mal, dass er sich durchbeißen wird und ab heute wahrscheinlich schon wieder Limited trainieren wird. Dann außerdem nicht trainiert hat Jimmy Graham, mit seiner Knieverletzung und auch dem gebrochenen Daumen. Haben wir auch schon drüber geredet. Randall Cobb hat immer noch seine Oberschenkelverletzung, hat damit Limited trainiert. Clay Matthews hat mit einer Knöchelverletzung Limited trainiert, das ist neu. Aaron Rodgers immer noch mit seiner Knieverletzung, hat aber voll trainiert. EQ hat seine Ellenbogenverletzung noch, hat ebenfalls voll trainiert. Und Lane Taylor hat auch noch die Fußverletzung aus dem letzten Spiel und hat Limited trainiert. Da wird vermutet, dass er eventuell auch nicht spielen könnte. Max, wer ist für dich am schwerwiegendsten? Ich habe jetzt gerade Kenny Clark genannt. Stimmst du dazu oder denkst du eher Breland oder was auch immer?
Schwierig zu sagen, wer da jetzt am schlimmsten ist direkt. Ich finde es jetzt bei keinem besonders gut, dass er fehlt. Bashaud Breland hat ein sehr gutes Spiel gehabt. Kenny Clark ist, würde ich mal sagen, auf jeden Fall jemand, der vor allem gegen Chicago, gegen das Run-Game von Chicago, unverzichtbar ist. Und vor allem bei Läufen durch die Mitte, das haben wir gesehen, sobald Mike Daniels ist nicht mehr da diese Saison, also für den Rest der Saison, der ist ja auf IR. Und Kenny Clark, wenn der jetzt auch komplett ausfallen würde fürs Spiel, das wäre, glaube ich, eine mittlere Katastrophe bei Bashaud Breland. Also ich sehe es mal so vom gegnerischen Matchup aus. Also wenn man jetzt das Run-Game von den Bears anschaut, dann ist es gefährlicher als das Passing-Game durch Mitchell Trubisky. Deswegen würde ich sagen, dass Kenny Clark wichtiger ist als Bashaud Breland.
Und Markus, was denkst du dazu?
Sorry, ich bin jetzt gerade ein bisschen geistig abwesend gerade, weil ich mir gerade Statistiken nebenbei angeschaut habe. tut mir sehr leid. Wir waren gerade
Beim Injury Report, was glaubst du, wessen Verletzung oder Ausfall wäre schlimmer am Wochenende? Breland, Clark oder gerne auch so Leute wie Matthews, Taylor, Bulaga?
Ich bin da definitiv bei Kenny Clark, weil Kenny Clark ist nämlich der Fels in der Brandung. weil wir haben ja jetzt keinen Mike Daniels mehr, wir haben keinen Mohamed Wilkinson. Das heißt, er ist der einzige von den Starter quasi von der D-Line, der jetzt noch über ist. Von unseren guten Startern halt. Ich meine, Dean Laurie ist natürlich auch gut und so, keine Frage eben. Aber ja, für mich ist halt eben Kenny Clark ein wichtiger Bestandteil, nämlich auch gegen einen Run-Stop in der Mitte. Man hat das letzte Woche gesehen, Kenny Clark war ja für ein paar Plays draußen und sofort hat David Johnson durch die Mitte Yards gemacht. Genauso Chase Edmonds. Entschuldigung, das war gegen die Cardinals. Entschuldigung, pardon, mein Fehler.
Aber da war Kenny Clark auch schon mal verletzt raus.
Ja, da war er auch verletzt, über Snaps, genau. Aber bei Coleman hat man es auch gesehen jetzt bei den Falcons. Da war auf einmal in der Mitte auf einmal sofort die Lücke offen, dadurch, dass Kenny Clark weg war. Also für mich ist Kenny Clark ein wichtiger Bestandteil unserer Defense. Das ist quasi unser Anker quasi in der Front vorne.
Genau. Was man aber auch dazu sagen muss, also weil ist mir jetzt gerade aufgefallen, als ich die Frage an Markus noch gestellt habe, als ich Bulaga und Taylor hinzugenommen habe, wenn ich mir jetzt vorstelle, Byron Bell fehlt, Bulaga fehlt eventuell und Lane Taylor fehlt, dann haben wir noch Lindsley und Bakhtiari und alle anderen sind Backups. Und da fange ich wirklich an, mir Sorgen zu machen, ob ein Khalil Mack, ein Akeem Hicks, ein Danny Trevathan, ein Roquan Smith, wenn die beiden blitzen, aber auch Leonard Floyd, wenn er spielt, steht zwar nicht auf dem Injury Report, aber hatte auch immer mal seine Problemchen in den letzten Wochen. Wenn so Leute auf Aaron Rodgers zurennen, dann habe ich echt ein bisschen Sorge, dass unserem Aaron da was passiert.
Da muss ich, darf ich sagen, mal, ich ja, glaube, sag, ganz kurz, Max, ganz kurz noch, ich glaube, dass sie dann viel mit ein bis zwei Running Backs Formation spielen, beziehungsweise zwei Running Backs Formation, wie wir oft sehen werden, dass wir einfach nur einen Running Back abstellen oder um den Fullback, den wir vor zwei Wochen gesigned haben eben, dass wir den abstellen, um einfach nur eine zweite, ich glaube, Danny Vidal heißt ja genau, der Fullback, ja. Damit wir den quasi abstellen, nur um Khalil Mack quasi noch zu handeln in der O-Line.
Da glaube ich eher, dass wir es so machen werden, also da werden wir gleich nochmal genauer drauf kommen, aber da glaube ich eher dann, dass wir es eher so machen, dass ein Mercedes Lewis endlich mal mehr Raps kriegt, weil der ja echt gut ist im Pass-Blocking. Das hatte mich in Woche 1 schon gewundert, dass der so gar keinen Einfluss darauf, also so gar keinen Impact-Factor hat und gar nicht gespielt hat gegen Mac. Da glaube ich eher, dass man sowas probiert, dass man einfach einem Jason Spriggs, wenn Khalil Mack da über die rechte Seite kommt, einfach noch ein Tightend an die Seite stellt.
Ganz kurz, Khalil Mack kann mal gern und gut auch zwei Leute mitnehmen und kann bei zwei Leuten durchkommen. Aber wenn du Khalil Mack einen hinter Line hinstellst und einen dahinter hinstellst, ist das mehr Stopp für ihn, weil er quasi dann gestoppt wird, dann nochmal kurz und dann noch einmal beschleunigen muss. Von dem her ist es, glaube ich, wirklich intelligenter, wenn man sagt, okay, man doubelt ihm vielleicht auch mit Tightend, ja, aber man hat trotzdem zwei Running Backs hinten, wo einer wirklich abgestellt ist und schaut, wo kommt der Blitz oder wo kommt der Druck her. Und da wird man sich wahrscheinlich auf die rechte Seite dann auf Khalil Mack wahrscheinlich mehr spezialisieren.
Das widerspricht sich ja nicht mal unbedingt. Wir haben ja die letzten zwei, drei Spiele, glaube ich, hat es angefangen, auch mal öfter statt mit Kendricks im Backfield, auch mal Mercedes-Lewis einzelne Snaps als Fullback im Backfield stehen sehen. Also das widerspricht sich nicht unbedingt. Es könnte auch trotzdem sein, dass Mercedes-Lewis im Backfield steht und dann als Fullback quasi dann nochmal in der Pass-Protection hilft. Kann genauso sein. Kann ja, aber auch klar, sein, dass man Jamal wieder diese Split-Gun-Formation nimmt und einfach Jamal Williams nur zum Passblock abstellt. Das macht er ja auch gut.
Ja.
Also mein Masterplan, um da dagegen zu halten, um irgendeine Chance gegen die Bears Defense zu haben, schnellen Ball loskriegen von Aaron Rodgers. Das war jetzt in dieser Saison ein riesengroßes Problem, dass sobald Aaron Rodgers irgendeine Art von Druck gegen sich hatte, sofort die Augen runtergenommen hat und versucht hat, aus der Pocket raus zu scramblen. Dadurch kamen diese mega absurden Zahlen von Throwaways zustande. Und ich glaube, er muss sich ein bisschen selber im Griff haben auch, dass er dann einfach mal den kurzen Pass zu seinem Running Back wirft oder einfach mal einen Screen Pass designed macht. Weil ich glaube, der Druck, der jetzt von der Bears Front kommen wird, der wird enorm sein. Und da müssen die Receiver da top auf Zack sein. Die müssen am Anfang von ihrer Route sich freilaufen und ich glaube, irgendwelche 5-Stop-Traps oder 7-Step-Drops, so rum, nicht Stop-Traps, sondern Step-Drop, die brauchen wir gar nicht anfangen. Da keine Chance, da ist der Khalil Mack ist da so schnell durch und auch Akeem Hicks oder so. Auch ein Danny Trevathan, wenn der mal blitzt, dann puh. Und deswegen glaube ich einfach schnell den Ball loswerden. Das ist das Erfolgsrezept. Alles andere kann man dann sehen, aber schnell den Ball loswerden. Entweder zum Running Back oder halt einen schnellen Wurf irgendwo hin. Aber alles, also wenn wir das nicht oft genug machen, und zwar mindestens 80-85% der Offensive Snaps, dann geht's schief.
Ich entschuldige mich, bevor ich jetzt anfange, was zu sagen, bei Aaron Rodgers für den Vergleich. Aber wir haben letzte Saison mit Brett Hundley, tut mir leid für den Vergleich, habe ich jede Woche wieder gesagt, bleib in der scheiß Pocket, weil du da viel besser spielst. Dann hat er eine Verletzung gehabt, konnte nicht aus der Pocket raus und hat gegen die Steelers das beste Spiel der ganzen Saison gemacht. Gegen die Bears ist Rodgers anfangs weggelaufen, hat sich verletzt, ging raus, kam zurück, wurde dazu gezwungen, Kurzpassspiel zu spielen und es lief super, super gut. Ich hoffe jetzt einfach, dass ein Joe Philbin hingeht, sich das Tape aus dem ersten Spiel anguckt, schaut, was hat funktioniert, das ist das Kurzpassspiel, muss ich Max zustimmen, und dann sagt, ey, Kurzpassspiel funktioniert, lass uns Kurzpassspiel spielen. Fertig. Das ist mein Konzept, wie man mit der Offense gegen diese Defense gewinnen kann. Anders wirst du es nicht schaffen, weil die Front 7 von denen einfach viel zu, viel zu, viel zu gut ist.
Das ist auch die einzige Chance, wie es funktionieren kann. Es ist nicht nur eine Chance, es ist die einzige Chance, wie es funktionieren kann. Dass wir offensiv mehr als 3 Punkte machen. Wenn wir irgendwie in die Red Zone kommen wollen, dann müssen wir Kurzpass spielen. Und zwar, wir werden vielleicht in dem Spiel einen langen Pass über 40 Yards haben. Das ist mir völlig scheißegal, um ehrlich zu sein, um das jetzt mal so ganz deutlich zu sagen. Es ist mir wirklich völlig egal, wie viele 30, 40 Yard-Pässe wir haben. Wenn wir 3,4 Yards im Schnitt machen, dann schaffen wir das. Und mehr brauchen wir nicht. Fertig.
Ja, und ganz das einfach. Zu bestätigen ganz kurz, weil ich jetzt vorhin schon einhaken wollte, wir müssen halt ein bisschen mehr West Coast spielen. Das heißt,
absolut.
Kurze, schnelle, knackige Bässe. Drag Routes, Land Routes, irgendwelche Screen-Bässe. Ja, sowas.
Du willst doch jetzt nicht sagen, nachdem wir McCarthy losgeworden sind, dass wir mehr von McCarthys Playstyle spielen sollen.
Naja, McCarthy hat nicht wirklich teilweise, der hat einen Mix gespielt.
Doch, also McCarthy, McCarthys Spielweise ist die West Coast Offense. McCarthy kommt aus der West Coast Offense.
Naja,
McCarthy spielt mit Aaron Rodgers keine clean West Coast Offense, weil Aaron Rodgers das nicht spielt. Aaron Rodgers ist kein West Coast Quarterback. Aber gerade in Woche 1 hat man gesehen, was McCarthy mit seiner West Coast Offense theoretisch machen kann. Deswegen glaube ich ja auch ganz sicher, dass McCarthy, wenn er irgendwo anders einen Job kriegt, kriegt einen Quarterback, der genauso gut zu seinem Playstyle passt, dass er vielleicht, er wird definitiv nicht erfolgreicher sein als mit Aaron Rodgers, weil es ist Aaron Rodgers, aber er kann aus einem anderen Quarterback viel mehr rausholen als aus Aaron Rodgers, weil Aaron Rodgers einfach eher weniger gut zu seinem Playstyle passt, den er in seiner West Coast Offense eigentlich spielt.
Glaube ich auch, aber also ganz ehrlich, Mike McCarthy hat mit Aaron Rodgers keine West Coast Offense gespielt. Fertig. Der hat auch mit Brett Hundley keine West Coast Offense gespielt. Ich weiß nicht, wenn er eine richtige West Coast Offense hinkriegt und es gut hinkriegt, dann glaube ich, dass die Chancen relativ hoch sind, dass er irgendwann mal wieder erfolgreich, wirklich erfolgreich, auch Super Bowl Coach mäßig erfolgreich sein kann. Aber er hat mit Aaron Rodgers keine West Coast Offense gespielt. Auch seine Spielart war überhaupt keine West Coast Offense mehr. Das hatte vielleicht noch einzelne Elemente davon drin, aber das war was anderes. Auch ich weiß, dass Adrian Franke zum Beispiel von Spox sagt auch immer, die Offense von McCarthy ist eine West Coast Offense mit Deep Pass Elementen. Das würde ich so auf keinen Fall unterschreiben. Das sind vielleicht Deep Pass Elemente mit West Coast Offense eingemischt. Deep Pass Offense mit West Coast Elementen, aber also das West Coast Offense besteht wirklich nur aus kurzen, schnellen Pässen, Screen Pässen, Dump Offs zu Running Backs und also
Drag und Slants halt auch.
Ja. Das ist halt das, was wir überhaupt nie gespielt haben.
Ja, im Prinzip musst du schauen, haben wir McCarthy mit Aaron Rodgers oder Aaron Rodgers mit McCarthy gehabt. Ich denke, der Fakt, dass wir jetzt Aaron Rodgers haben und nicht mehr McCarthy, zeigt ganz klar, dass wir zumindest in den letzten Jahren immer Aaron Rodgers mit McCarthy gespielt haben. Das heißt, ja, eben Deep Pass mit West Coast Offense.
Ja.
Aber ist ja auch soweit jetzt gar nicht so wichtig. Ich denke, wir sind uns einig, dass West Coast Offense, kurze, schnelle Pässe, das sind, was wir brauchen. Denke, da sind wir uns sehr einig. Und weil wir die Peep Bears jetzt so oft gelobt haben, gebe ich mit einem Bears Still Suck zurück an Max, der uns jetzt was zur Offense von den Bears erzählen darf.
Die Offense unter Mitch Trubisky, da will ich mal schnell noch aufs aktuelle Spiel gucken, weil die haben ja gegen eine Defense von LA Rams gespielt. Ich würde die jetzt mal einfach nicht als schlecht bezeichnen, mit einer Ndamukong Suh, mit Aaron Donald. Die ist ein bisschen anders als unsere, weil die haben nämlich einen Pass Rush. Also einen Pass Rush durch Leute und nicht einen Pass Rush durch das Scheme, so wie wir das haben. Aber ich fand es dann doch schon mal ganz spannend, was Mitch Trubisky hingekriegt hat. Und zwar Achtung, haltet euch fest. Nee, ich andersrum. Was glaubt ihr, wie war das Quarterback-Rating von Mitch Trubisky?
Unter 30.
Nee, es war besser. 33,3.
Lag ich ja gar nicht so schlecht.
Wobei man aber dazu sagen muss, dass Jared Goff im Gegenzug ein Quarterback-Rating von 19,1 hat.
Der hat auch 0 Touchdowns und 4 Interceptions geworfen.
Also das Spiel war allgemein die reinste Interception-Parade.
Also, offensiv, was haben sie hingekriegt? Sie haben 194 Yards Rushing hingekriegt. Zwar keinen Touchdown, aber 194 Yards Rushing. Durch Howard und Cohn, also 101 bzw. 69 Yards. Wie gesagt, Kenny Clark muss fit bleiben. Und vom Werfen her, 30 Pass-Attempts, hat die Hälfte davon angebracht, also 16, für 110 Yards. Wurde einmal gesackt, hat einen Touchdown geworfen und 3 Interceptions mit Mitchell Trubisky. Und kein Receiver ist über 50 Yards gekommen. Allen Robinson war noch mit 42 Yards am nächsten dran. Und dann kam auch schon der Running Back mit 4 Receptions. Aber, von Mitch Trubisky, der hat einfach, ich weiß nicht, wie er in den Himmel gelobt werden kann, aber wird er ja von manchen, ich weiß nicht von wem, aber wird er von manchen. Und ich glaube, wir müssen vor dem Pass, der Pass-Offense der Bears, müssen wir wirklich nicht viel Angst haben. Die werden uns, ich würde sagen, mach die Box voll, 7, 8, 9, 10, na gut, 10 Leute vielleicht nicht, aber mindestens mal 8 Leute in die Box reinstellen, dass die ihren Ball, das Ei nicht laufen können. Und dann soll uns Mitch Trubisky schlagen. Und wenn er es hinkriegt, okay, dann ist die Saison halt gelaufen. Aber ich glaube nicht, dass er es hinkriegt. Ich glaube, da ist ein Jair Alexander, ein Bashaud Breeland, wenn er kommt. Ein Tony Brown zum Beispiel, der spielt auch echt gut. Und ich glaube, auch ein Josh Jackson kriegt ab und zu mal ein okayes Spiel hin. Ich glaube, das reicht, was wir da jetzt gerade in unserer Secondary noch rumlaufen haben, was gerade noch auf 2 Beinen laufen kann und nicht im Krückstock geht. Das reicht, glaube ich, gegen eine Offense, die angeführt wird von Mitch Trubisky. Also, deswegen.
Ich muss da ganz kurz nochmal einhaken, auch wegen einem Rams-Spiel. Ja. Es hat ja bei den Rams, war ja jeder Starter da. Von Sue, Donald, Dante Fowler und die 2 Cornerbacks, Aqib Talib und Marcus Peters, waren beide fit.
Ja,
weil die ganze Saison über waren Talib und Peters eben teilweise verletzt eben bei paar Spiele und gegen die Bears waren die komplett da. Und das ist natürlich ein harter Brocken.
Aqib Talib war doch sogar ganz lange auf IR, oder?
Ja, am Anfang der Saison war genau. Die ersten Spiele war er da, ich glaube die ersten Wochen war er da auf der IR, genau.
Aber andererseits, wenn man sich mal, wenn man sich's mal anschaut über den gesamten Saisonverlauf, also nicht jetzt nur das Spiel gegen die Bears, dann sind nicht nur gegen die Rams, dann sind wir jetzt die Bears Passing Offense auf Platz 23 in der NFL. Die schaffen im Schnitt 225 Yards. Ich glaube, das kriegt Aaron Rodgers noch rückwärts im Handstand hin, 225 Yards zu werfen. Also ich glaube, wir brauchen von ihrer Passing Offense nicht so viel Angst haben. Wir müssen einfach gucken, dass wir einen Run stoppen und dann. Vor allem auch am Anfang ist es wichtig, dass wir einen Lauf stoppen und dann.
Wenn man sich die Passing Yards von Rodgers anschaut in den letzten Spielen, puh, da ist er nicht oft, also da ist er einmal über 300 Yards gekommen, gell? Nur passing-mäßig.
Ja, gut, aber
ich wollte gerade sagen, also von den letzten 3 Spielen hat er kein einziges über 250 Yards gemacht. Von den letzten 5 hat er 1 über 250.
Es sind aber die Bears, gegen die wir spielen. Es
ja, sind Bears. Ist schon klar. Außerdem muss man auch dazu sagen, dass Mannschaften wie die Vikings eine starke Defense hatten. Die Patriots mit der Offense einfach auch viel Zeit auf dem Platz gebracht haben. Wir haben gegen die Rams gespielt, wo es auch nicht so viel war und so weiter und so weiter. Klar, wir hatten jetzt miese Spiele, aber es war auch nicht nur, also es liegt ja auch immer so ein bisschen dran, wie viel Zeit bekommst du, um Yards zu machen. Also wenn du 20 Drives bekommst und kommst dabei 10 Mal in die Red Zone, dann ist das schön, aber es sind auch nur 50%. Wenn du 5 Drives bekommst und machst 5 Touchdowns, hast du zwar nur 5 Touchdowns gemacht, also nur in Anführungszeichen, das ist ein theoretisches Beispiel, aber trotzdem bist du noch viel, viel effizienter als dein Gegner.
Eben. Ich will jetzt noch einen Spieler von uns offensiv. Ich weiß, es passt jetzt gerade nicht so ganz zur Bears-Offense, aber vielleicht kann man damit ganz überleiten. Und zwar, weil ich gesagt habe, es sind immerhin noch die Bears. Wir haben, glaube ich, die letzten 7 Male in Soldier Field gewonnen. Das ist schon mal das eine. Und dann möchte ich gerne eine Statistik rausgraben von einem Spieler, der auch schon vielen während der Saison, vor der Saison verschrien wurde. Er soll doch jetzt endlich gecuttet werden, und zwar Randall Cobb. Der hatte diese Saison jetzt, gut, er war einige Male verletzt, war manchmal halb verletzt und hat jetzt nicht so viele Spiele gemacht. Und wenn er Spiele gemacht hat, dann war jetzt zum Beispiel das Spiel jetzt gegen die Falcons mit 43 Yards, von den Yards gesehen her, sein zweitbestes, auch von Touchdowns gesehen, sein zweitbestes diese Saison. Und ich glaube, der kommt jetzt gerade wieder und der kann jetzt richtig durchstarten, weil nämlich, schauen wir uns mal sein erstes Spiel an gegen die Bears, da hat er 9 Receptions gehabt, 9-mal einen Ball gefangen, für 142 Yards und ein Touchdown. Sein bestes Spiel, hat damit fast die Hälfte von seinen Yards diese Saison gemacht. Und ich glaube, dass Randall Cobb, der versteht sich gut mit Aaron Rodgers, und wenn der die schnellen Pässe zugeworfen kriegt, auch mal wenn Rodgers aus der Pocket rausscrambelt und dann den Ball noch wegwirft zu Randall Cobb, ich glaube, dass der ein großartiges Spiel haben wird.
Ah, ganz kurz zu Randall Cobb, das war ja aber auch irgendwie ein komisches Play. Das war ja dieses, da steht er irgendwo 5 Yards von der Line of Scrimmage, er kriegt den Ball und ist komplett offen. Das war ja wirklich ein Lucky Play, da ist er dann in die Endzone spaziert. Das war doch gegen die Bears das Spiel, oder?
Ja, das war das waren sogar 75 Yards. Dementsprechend muss man sagen, wenn man dieses Big Play rausnimmt,
Aber man kann doch nicht einfach ein Big Play rausnehmen.
Ja, natürlich kannst du kein Big Play rausnehmen, aber wenn du sagst, er hat ein Viertel seiner, die Hälfte seiner Yards in diesem einen Spiel gemacht, dann musst du halt auch sagen, er hat ein Viertel seiner Yards in einem Play gemacht.
Ja, das ist doch okay für mich, habe ich kein Problem damit, wenn er das jetzt wieder macht.
Nein, sowieso kein Thema, aber das war halt ein komisches Play einfach. Das war, weil da stand kein komplett offen da. Und deutet halt Rodgers, hey, ich bin offen, wirft den Ball, krieg gleich den Ball und spaziert einfach komplett durch. Also ja, das war wie ein Spaziergang, hat das ausgeschaut. Hätte er nicht mal so ausgeschaut, als wäre er schnell gelaufen, sondern als wäre er da gemütlich in die Endzone gejoggt. Hat am Schluss dann noch kurz einen Juke gemacht, auf den Block gewartet und ja.
Wer war das denn, der da geblockt hat? War das EQ nicht sogar?
Doch, glaub schon, ja.
Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob es
EQ war. Aber der hat auch ganz schön gut, er hat sein Gegenspieler am Anfang schon ganz schön gut verarscht. Also, es war schon ein gutes Spielzug von ihm. Klar war es nur einer, aber ich glaube, dass diese Connection zwischen Rodgers und Adams und Rodgers und Cobb jetzt auch in dem Spiel gegen die Bears ganz wichtig sein wird und ganz hilfreich sein kann. Aber wir haben ja jemanden, der über die Offense reden will, oder nicht?
Ach so, haben wir das?
Naja, da haben wir ja eben eigentlich schon ohne Ende drüber geredet. Also, wir haben über die Bears Defense geredet und über die West Coast und unsere West Coast Offense.
Genau, aber ich würde ganz kurz zu der Bears Defense noch was sagen wollen, weil, ganz kurz, die meisten Pass Defenses in der ganzen Liga hat Kyle Fuller, Cornerback von den Chicago Bears. Sollte man sich ganz kurz überlegen. Eddie Jackson, der Safety, hat 12 Pass Defenses. Also das Backfield von den Bears ist verdammt stark. Interceptions ist nämlich auch so. Kyle Fuller mit 7 Interceptions und Eddie Jackson mit 5 Interceptions. Also das Backfield von den Bears ist verdammt gut eigentlich.
Auf der anderen Seite, Aaron Rodgers wirft keine Interceptions.
Ja, aber wir haben ja beim ersten Spiel schon gesehen, Kyle Fuller hatte fast eine Interception schon von Aaron Rodgers in der Hand und hatte sie gedroppt im ersten Spiel. Die kam halt direkt auf Kyle Fuller, weil das war, glaube ich, ein Missverständnis mit MVS oder mit
MVS
und Brown.
Nee, war mit MVS.
Ja, genau, MVS war es, genau. War ein Missverständnis, eine falsche Route gelaufen und Aaron Rodgers wirft ihn blind hin, dachte, weil MVS dort steht, stand nicht dort und genau in die Arme von Kyle Fuller und der hat ihn Gott sei Dank fallen lassen.
Deswegen
haben wir das Spiel ja Gott sei Dank gewonnen. Ja, deswegen haben wir noch das Spiel gewonnen. Ja, auch
dann. Wobei man aber dazu sagen muss,
das war das Keyplay.
Man muss dazu sagen, Kyle Fuller hat 19 Pass-Defense, keine Frage, ist richtig, aber erstens ist die Defensive Front einfach saustark, das heißt, die Quarterbacks müssen schnell werfen. Das heißt, die Receiver haben keine Zeit für Separation wirklich. Die Quarterbacks werfen teilweise ungenau. Und dann musst du jetzt halt auch mal schauen, gegen wen die gespielt haben. 4 Pass-Defense gegen die Buffalo Bills. Ich weiß nicht, mit Nathan Peterman war da schon weg. Ich weiß nicht, ob Josh Allen das gespielt hat. Oder ob, wer war denn der andere? Gegen
die Bills hatten wir auch ein Spiel, ein Shoutout. Also
genau, also das
genau, gegen die Bills haben wir auch ganz gut gespielt.
Genau, also da hat er 4 Stück. Dann hat er 3 Stück gegen Eli Manning.
Drei Stück gegen den schlechten Eli Manning.
Naja, schlecht gut. Saison. Ja, lässt sich jetzt drüber diskutieren. Er hat diese Saison gegen Eli Manning 3 Stück. Dann hat er, also wenn man da das auf seinen sonstigen Durchschnitt runterrechnet, 0 bis 2, dann sind es auch schon nicht mehr 19. Ne? Also man muss halt auch immer schauen, gegen wen hat er die gemacht. Das ist genauso wie Kyler Fackrell Anfang diese 3 Sacks hat er gegen die Bills gemacht. Also die Bills O-Line ist halt schrecklich. Da ist schön, wenn er 3 Sacks hat, aber es waren 3 Sacks gegen die Bills. Und genauso ist das halt auch bei Kyle Fuller. Das ist ein guter Cornerback, ohne Frage. Wir haben ja auch nicht umsonst, also Brian Gutekunst hat ja auch so ein Offersheet für ihn gesigned gehabt in der Offseason. Also er ist schon ein guter Mann. Aber ich glaube, dass er nicht so gut ist, wie seine Stats eigentlich aussehen.
Du meinst es von Kyle Fuller?
Ja.
Aber Kyle Fuller war doch schon vor 2 Jahren, ist er gesigned worden, schon von den Bears, oder?
Nee, der hatte ja, sein Vertrag ist ja ausgelaufen.
Aber das war doch vor 2 Jahren schon, oder? Weil dieses Jahr haben sie sich Khalil Mack geholt und vor 2 Jahren haben wir ja Kyle Fuller verpasst, quasi.
Nee, es war jetzt letzte Offseason, war der Vertrag von Kyle Fuller ausgelaufen. Und die hatten einen Tender-Tag verhängt, also dass andere ein Offersheet sein können und dann müssen die Bears aber gegenhalten.
Sowas. Ja,
und
genau, das haben wir gemacht.
Und, aber genau, dann die Packers, Brian Gutekunst, hatten ein Offersheet gesigned und das haben die Bears dann gegen gesigned und haben da mitgezogen und haben ihn gehalten. Das ist das, was ich meinte. Also wir haben quasi versucht, ihn den Bears wegzunehmen. Die Bears haben aber gesagt, nee, behalten wir. Und dementsprechend, also es ist ein guter Cornerback und das war auch richtig von gute Kunst, diesen Offersheet zu signen. Es war auch vielleicht ein bisschen zu viel Geld, aber es war auch keine schlechte Entscheidung von den Bears, das anzugleichen, gegen zu sein und, und ihn zu behalten. Aber wie gesagt, also ich persönlich bin der Meinung, dass Kyle Fuller nicht so gut ist, wie seine Stats eigentlich aussehen. Auch seine 7 Interceptions, ja, er hat 7 Interceptions, aber es waren auch nicht so richtig... Das sind so
Clinton-Dix-Interceptions, gell?
Genau, also es waren, also ich habe nicht alle Spiele, ich glaube, ich habe 3 oder 4 Spiele von den Bears gesehen, aber wenn ich Kyle Fuller gesehen habe und auch die Interceptions, die ich von Kyle Fuller gesehen habe in den Zusammenfassungen und was weiß ich, waren jetzt nie so die Interceptions, wo ich gesagt habe, ey, was ein Play.
Das war genial. Ja, das war genial für ihn.
Ne, also es war einfach wie so ein Haha, Clinton Dix, der steht halt da und der Quarterback wirft ihm den Ball voll in die Arme. Oder so ein Ding
ja, wie... Ja, aber das ist dann trotzdem auch gutes Positioning.
Natürlich, ja, natürlich. Auf jeden es ist, Fall. Aber Aaron Rodgers
macht das nicht. Das macht nicht Aaron Rodgers. Der wirft nicht einfach einen freistehenden Cornerback an.
Genau. Es sei denn, wir haben sowas wie die eine Interception, die er dieses Jahr geworfen hat, wo dann ein Jimmy Graham da steht und dem Defender den Ball in die Hand schlägt.
Ja, gut.
Das wollte ich vorher schon mal sagen, als wir über Jimmy Graham geredet haben. Jetzt endlich raus. Die Situation, in der Jimmy Graham den Ball, der eigentlich 100% fangbar war, und er hat die Option, ihn fallen zu lassen oder ihn zu fangen oder ihn auf den Boden zu schlagen. Und seine Entscheidung ist, ihn hochzuschlagen, damit ein Defender ihn picken kann.
War
mein Gott, schrecklichste Entscheidung der ganzen Saison. Noch schlimmer als die gedroppten Pässe.
Ja, war ein bisschen dumm.
Und sowas halt. Also wenn sowas passiert, dann kann Kyle Fuller auch gegen Aaron Rodgers 3 Interceptions fangen. Aber also ich sehe halt nicht, dass Kyle Fuller Aaron Rodgers outplayed und ihm eine Interception abgreift. Sehe ich nicht.
Naja, warten wir es ab. Das kannst du ja übrigens in deinen Bold Predictions kannst du das ja erwähnen,
genau.
Oder?
Da können wir jetzt quasi hinkommen. Und zwar darf Max jetzt mal anfangen mit seiner Bold Prediction für, und wenn du magst, darfst du auch direkt deinen Tipp für das Spiel mit abgeben. Bold Prediction und Tipp von Max für das Spiel gegen die Bears.
Okay, ich glaube, dass die, also ich werde jetzt keine, ich habe mir jetzt schon überlegt, ob ich eine Bold Prediction von Bears Seite machen werde. Dass die 7-6 hinkriegen gegen Aaron Rodgers oder so. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, das lasse ich lieber weg. Und deswegen sage ich, dass Aaron Rodgers... eben, ja, ich habe es ja nicht gemacht. Deswegen, ich habe gedacht, ich werde...
Aber dass du drüber nachdenkst schon einmal.
Gesteinigt oder so.
Wenn ich jetzt bei dir, würde ich dir den Hintern versohlen. Ja.
Okay. Deswegen mache ich das jetzt nicht, weil ich sehr viel Angst vor euch beiden habe. Und deswegen sage ich jetzt, dass Aaron Rodgers sich an das Konzept halten wird, was wir drei jetzt hier ausgebastelt haben. Wir haben jetzt unseren Gameplan gemacht fürs Spiel. Kurze Pässe, viele Runs für Aaron Jones, und deswegen meine Bold Prediction um Aaron Jones. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich mit Abstand die meisten Bold Predictions zu Aaron Jones. Und zwar wird er ein über 100 Yards Rushing Game haben und 2 Touchdowns. Ganz kurz und schmerzlos. Nachdem ich jetzt eine halbe Stunde drumherum gelabert habe.
Das klingt super. Markus, was hast du denn für deine Bold Prediction zu bieten? Wie oft zeigten wir denn die Bears zum Beispiel?
Na, Moment einmal. Der Max macht das ja, der schmückt das immer so aus. Er redet und redet und redet und nach 5 Minuten kommt er endlich auf den Punkt. Das hat er jetzt schon die ganze Show über gemacht. Ich mache das jetzt nicht, ich mache das jetzt kurz und schmerzlos. Also. Jo, seid ihr klar? Seid ihr bereit für den Bold Prediction Rap von mir? Nein, es wird kein Rap. Es wird definitiv Jair Alexander, Pick 6. Jair Alexander, 3 Pass Deflections. Jair Alexander, dann mindestens noch 5 Tackles dazu. Dann unser Kyler Sackrell wird 2-mal Trubisky sacken.
Ich fange an zu weinen, bitte hör auf mit Kyler Fackrell.
Und.
Das ist so gut.
Und dazu, jetzt kommt's noch. Wenn Breland spielt, Breland kriegt auch eine Interception.
Der okay, also ich fasse zusammen. Jair Alexander, Pick 6. Jair Alexander, 3 Pass Deflections, J.R. Alexander, 5 Tackles, aufwärts. Ja. Kyler Fackrell himself, 2 Sacks aufwärts.
Ja.
Und Bashaud Breeland, wenn er spielt, eine Interception.
Ja.
Krasses Ding.
Ja.
Dann haben wir schon sicher
noch
gewonnen.
Und einen haue ich jetzt noch raus. Aaron Rodgers mit mindestens 350 Passing Yards.
Wow, wow, wow,
und mindestens 3 Passing Touchdowns. Boom.
Das nehme ich an. Und zwar, im Prinzip klaut mir das ein bisschen meine Bold Prediction. Und zwar, Aaron Rodgers hat im ersten Spiel gegen die Bears 3 Touchdowns gemacht. Zu Wide Receiver Nummer 1, Wide Receiver Nummer 2 und Wide Receiver Nummer 3. Meine Aussage ist, er macht dieses Spiel, legt einen drauf, er macht 4 Touchdowns zu Wide Receiver Nummer 1, Davante Adams, Wide Receiver Nummer 2, MVS, Wide Receiver Nummer 3, Randall Cobb und Wide Receiver Nummer 4, Zach Brown. Erster Touchdown gegen die Bears. Das wäre
schön. Aber ich würde es Kumoro vergönnen.
Kumoro?
Oh, Touchdown Jesus. Ich würde
ihm auch gönnen, Touchdown aber Jesus. Kumoro, Touchdown Jesus himself, hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, letzte Woche keinen einzigen Pass bekommen. Ich weiß nicht mal, ob überhaupt, lass er mich stand gerade auf dem mal Feld. Nachschauen. Er stand auf dem Feld. Wie viele Snaps
stand auf dem Feld? Natürlich. Max, du bist sowas wieder Roman Motzkus von Ran, gell, für uns hier, mit dem Packers-Podcast-Talk, oder? Der Statistikmann.
Da will ich mich noch nicht vergleichen.
Nee,
ich lese alles nur ab, weil der Unterschied ist, beim Podcast ist es praktisch, man kann einfach alles ablesen, was da vor einem steht.
Das macht er ja auch, er hat alle ganzen Zettel immer vor sich
liegen. Ich wollte gerade sagen, der Roman Motzkus hat schon auch vieles auf Zetteln stehen. Der weiß
der
viel
weiß aber auch einiges auswendig.
Hat viel im Kopf, aber er hat auch viel auf Zettel stehen. Jetzt, um was es geht, Jay Kumro hat 6 Snaps in der Offense gespielt und keinen einzigen Pass zugeworfen bekommen. Und dementsprechend sehe ich einfach aktuell nicht, dass er diesen Impact hat. Also, ich würde es mir wünschen, ist ein super Junge, ich mag den total gerne. Touchdown Jesus himself, auch wenn ich diesen Namen total schrecklich finde.
Ja, aber letzte Woche schon drüber
geredet. Der sieht halt auch aus wie Jesus.
Aber, also ich würde es ihm gönnen, aber ich glaube es einfach nicht. Also ich kann mir sogar fast vorstellen, in so einem wichtigen Spiel, und jetzt ist es ja wirklich wieder richtig wichtig geworden jetzt, und gegen die Bears ist sowieso immer wichtig, gegen die Bears will man nie verlieren, dass man dann halt wirklich, also dass Kumoro wieder nur so 5, 6, 7 Snaps sieht und der Rest halt wirklich an die ersten 4 geht und von denen macht jeder einen Touchdown plus ein Rushing Touchdown von Aaron Jones. 5 Touchdowns. Dementsprechend komme ich dann auch direkt zu meiner... zu meinem Tipp für die nächste Woche. Und zwar legt dazu Mason Crosby noch ein Field Goal drauf. Sind wir bei 38 Punkten. Und die Bears, denen gebe ich 24. 38 zu 24 machen wir die Bears platt. Max, du darfst.
31-24.
Markus, du darfst.
Okay, ich berechne es kurz vor. Ich habe 3 Touchdowns gesagt von Aaron Rodgers. Da wären wir bei 21. Dann ein Field Goal von Mason Crosby wären wir bei 24. Dann ein Rushing Touchdown von Aaron Jones wären wir bei 31, oder? Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe.
Ja.
Und dann
sage ich noch den
Pick 6 von Jay. Na, wollte ich gerade sagen. Pick 6 von Jay Alexander sind wir bei 38. Das heißt 38 zu 24.
Du stiehlst meinen Tipp?
Nein, also ich bin genau bei dir. Nur, dass eben Jay Alexander den Pick 6 macht eben.
Okay, also du
und Aaron Rodgers nur 3 Touchdowns hat.
So, und jetzt darfst du noch sagen, wer die Touchdowns fängt.
Achso, ein Touchdown natürlich, eh klar. Feed Adams, sage ich die ganze Saison schon, in der Packers Nation Austria Gruppe. Feed Adams, ein Touchdown. Dann Jimmy Graham, ein High Pass in der Endzone, Touchdown. Und dann noch Equanimeous St. Brown. Equanimeous St. Brown, Entschuldigung.
Also wenn ihr jetzt die ganze Zeit hier von EQ redet, dann sage ich jetzt eben auch noch, der macht seinen Touchdown und dann bin ich jetzt auch bei 38-24, dann haben wir jetzt alle 3 die gleichen Tipps.
Klaut mir nicht alle meine EQ-Prediction.
Ach, wenn ihr...
Klaut sie mir nicht.
Ich gebe mich mit, gehen da jetzt mit unserer gemeinsamen Kraft der Gedanken lenken wir jetzt den Touchdown zu erklären. Equanimeous St. Brown.
So. Also von Esoterischen hätte ich den nicht gehalten. Max.
Bin ich auch eigentlich überhaupt nicht.
So, jetzt haben wir eine Viertelstunde oder sowas gelabert.
Ja.
Ich denke, das ist genug für die Woche. Und ich bedanke mich bei meinen 2 M's fürs Mitreden. und verabschiede mich für die Woche. Wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Vielleicht will Max, kann Max gleich noch aufzählen, wo man es gucken kann. Der weiß es bestimmt, wie immer.
Ja, yep, das kann man schauen. Ja.
Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, wahrscheinlich nächste Woche wieder. Vielleicht bin ich dann auch wieder weg, keine Ahnung, wer weiß. Wir hören uns dann irgendwann wieder und ich wünsche euch ganz viel Spaß.
Schließe ich mich an. Das Spiel kann man schauen bei The Zone, in der Red Zone kann man es live schauen. Man kann es bei RAN kann man es leider nicht schauen. Man kann es natürlich schauen mit dem NFL Game Pass, aber man kann es auch schauen im Re-Live bei The Zone ab 23 Uhr. Ist es verfügbar.
Delayed,
genau. Kann man es. Naja, gut, bis dahin wird das Spiel rum sein. Also, das heißt, man kann es quasi im Re-Live schauen.
Ja, sozusagen.
Genau. Danke an N und an M, wenn wir jetzt gerade schon bei den Vornamen, Buchstaben sind. An euch beide. Es hat Spaß gemacht. Mal schauen nächste Woche, wer da ist. Irgendwelche zwei wird es immer geben, die den Podcast machen. Deswegen jetzt auch verabschiede ich mich jetzt auch und sage jetzt einfach mal bis nächste Woche. Mal schauen.
Okay, dann verabschiede ich mich auch noch. Ich wünsche euch da draußen viel Spaß beim Spiel am Sonntag. Genießt das Spiel. Go back, go baby. Macht es gut. Pfiat euch. Viel Spaß. Habe die Ehre.
The Bears still
suck. Bears still suck.
The Bears still suck.